habe hinterhergeschaut und habe gesehen, mein Vater komplett seine Kleider am Brennen. Vor der Tür, wo ich durch musste, hat es alles Flammen gehabt. Und ich habe dann auch meinem Bruder gesagt, ich kann nicht da durch. Und er so, renn. Danke, ihn lebe ich heute noch, weil ich wäre wahrscheinlich dort drinnen geblieben. Also ich konnte nicht reagieren mit dem Schock. Man kann sich vorstellen wie in so einem Dönerspeis. Mit so einer Maschine, die so wie Haut vom Döner abfleischen. So. Und dann erst Haut transplantiert. Ohne schlechte Tage könnten wir gar nicht wertschätzen, wenn gute da sind.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Mafalda da Silva. Mafalda da Silva hat vor fast 20 Jahren eine Gasexplosion überlebt mit schwersten Brandverletzungen, dritten Grades. Das Ärzteteam hat damals wenig Überlebenschancen gesehen. Sie war 2 Wochen im Wachkoma, mehrere Monate im Spital, jeden zweiten Tag eine Narkose, 30 Operationen. Das tragische und traurige Ereignis in der Silvesternacht, der krasse Brand in Gran Montana, hat uns alle beschäftigt, beschäftigt uns immer noch, beschäftigt auch Mafalda da Silva. Sie hat wenige Tage später einen Post gemacht auf den sozialen Medien mit einer Botschaft, die den Verletzten und Angehörigen Mut machen soll. Der Post ist x-tausendmal geliked und weitergeleitet worden. Und seither hat sie extrem viele Interviews gegeben, weil sie, und das ist jetzt mein Eindruck, eine Stimme von der Hoffnung ist. Jemand, der sagt, es kann nach so einem krassen Schicksalsschlag auch wieder gut kommen. Sie selber hat ein Buch darüber geschrieben, auch mit Narben kann ich lachen, und meint damit nicht nur die Narben, die man sieht, in ihrem Gesicht, an ihrem Körper, sondern eben auch die seelischen Narben, die sie in den letzten Jahren auch sehr fest haben verarbeiten und gelernt haben, damit zu leben. Mit einer Selbstakzeptanz, die ich sehr bewundernswert finde. Ihren Weg, ihren Leidensprozess und die verrückte Geschichte von dieser Gasexplosion, dem Hausbrand im Ferienhaus in Portugal. Über all das haben wir geredet im Gespräch mit der Mafalda da Silva. Mafalda.
Yes.
Wie geht's gerade?
Gut, danke.
Ich finde das verrückt, was du gerade momentan durchmachst. Wie viele Medientermine?
Ja, es ist unglaublich. Aber ja, für einen guten Zweck.
Für einen guten Zweck?
Ja.
Bist du müde nach dieser Woche?
Schon ein bisschen, ja. Muss ich schon sagen. Es ist schon auch ein emotionales Thema. Oder? Es ist immer wieder immer wieder über das Gleiche reden. Und ja, es tut schon auch ein bisschen emotional etwas mit einem machen.
Du wirst in diesen Tagen ganz viel gefragt, wie deine Geschichte ist. Du wirst ganz viel mit dem konfrontiert jetzt gerade. Ist das etwas, wo du merkst, dass das etwas mit dir macht?
Ich habe das gut verarbeitet, muss ich sagen. Aber das, was eben in Gran Montana jetzt passiert ist, hat mich schon mega mitgenommen, muss ich sagen. Nicht, weil ich eben meine Geschichte weil ich eine offene Wunde habe, sondern weil ich wirklich einfach mitfühle. Ich glaube, das ist es mehr. Genau, das Mitfühlen und zu wissen, was, oder ja, können zu verstehen, was die Menschen jetzt gerade durchmachen. Und das tut einem ein bisschen bewegen, berühren.
Das berührt uns alle extrem. Und ich habe in den ersten Tagen von diesem Jahr irgendwie bei mir selber festgestellt, dass es so weit sich anfühlt, als wäre es irgendwie so weit weg und so surreal. Und dann lese ich die Berichterstattung und sehe die Bilder und denke wieder so, ja, das ist ja bei uns da und das sind Menschen und es sind so viele Menschen, die betroffen sind. Ja, ich kann es nicht so in Wort beschreiben, was das mit einem macht und gleichzeitig, es gibt ja auch dann wie das Parallele dazu, es geht einfach, man lebt sein eigenes Leben einfach weiter.
Genau.
Wie geht es dir im Moment?
Ja, ähnlich eigentlich. Es ist eben genau das. Wir wissen, also ich meine, so Tragödien hört man ja auch im Ausland, dass eben mehrere Opfer sterben, sei es eben Explosion oder was auch immer. Aber dass es halt da in der Schweiz, in dem Land, wo du lebst, wo du dich so sicher fühlst, wo du nie würdest denken, dass so etwas passieren kann. Weil ja, es ist alles so ein bisschen scheine Welt, habe ich mein Gefühl. Und dann ist schon so das Gefühl, hey, stell dir vor, nächstes Jahr bin ich irgendwo und es passiert so etwas oder etwas Ähnliches oder etwas Schlimmeres oder was auch immer. Und ja, man wird so ein bisschen wie von der Realität irgendwie zurückgeholt und so. Ja, es ist einfach, ja, es will ich nicht in Wort fassen, es ist etwas Unglaubliches. Ja.
Und trotzdem, du hast ja extrem gelernt in den vergangenen Jahren, auch wenn man so ein bisschen in deinem Buch liest, dass das Leben irgendwie weitergeht. und auch soll weitergehen und dass das Leben auch gelebt werden soll.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eben das, was ich hoffe, dass das dann irgendwann später in ein paar Jahren, dass die Opfer von Gram und Dana das auch sehen und sagen, hey, ich habe eine zweite Chance fürs Leben bekommen und ich mache jetzt das Beste daraus. Und man hört das auch oft so von verschiedenen Menschen, die etwas durchlebt haben, wo sehr tragisch war, dass man wie nochmal so eine krasse Lebenskraft entwickelt und ja, das Leben in vollsten Zügen leben will. Und genau so ist es mir auch ergangen. Ich meine, ich hatte hunderte Operationen und habe mir immer in der Schulferien zum Beispiel gewünscht, auch in der Ferien zu sein. Und wo ich dann endlich reisen durfte, habe ich gedacht, hey, jetzt gebe ich Vollgas und lebe mein Leben für die Jahre, wo ich im Spital gelegen bin. Und ja, das ist etwas mega Schönes.
Ist das etwas, was dir Alltag klingt?
Nein. Es gibt Tage, da wollte ich einfach im Bett bleiben und einfach nichts machen. Aber ich muss schon sagen, dass ich auch für die Momente mega dankbar bin, dass ich überhaupt am Morgen aufstehen darf und es daheim habe und in so einem wunderschönen Land darf leben, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, das, für das bin ich mega dankbar.
Das Dankbare, die Dankbarkeit für das zweite Leben, das dir geschenkt worden ist, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört von dir, das habe ich ein paar Mal gelesen, das liest man auch in deinem Buch. Wie beschreibst du die Dankbarkeit? Also, wie fühlt sich die an?
Es ist mega schwierig, das in Worte zu fassen. Ich bin jetzt gerade ein zweites Buch am Schreiben über genau das, über Dankbarkeit. Und es ist mega schwierig, in Worte zu fassen, weil das ein Gefühl ist, ja, wo man schon fast in Tränen kommt, weil dass so etwas Schönes ist, ja, etwas wertschätzen, etwas in vollsten Zügen zu lieben, das Leben lieben. Es ist schwierig in Worte zu fassen, aber ich weiss, dass wenn ich das erzähle und wenn ich darüber rede, weiss jeder, was ich damit meine. Hoffe ich mal. Weil Dankbarkeit, denke ich, hat schon jeder Mensch dürfen fühlen. Hoffe ich zumindest. Ja, aber es ist mega schwierig, das so in Worte zu fassen, was ich damit meine. Aber ich glaube, man kann es fühlen.
Ja, ich überlege jetzt gerade, oder? Ich persönlich, für mich ist das ein wahnsinnig wichtiger Wert. Und ich sage das auch noch so gern. Man soll dankbar sein. Und wir sind so privilegiert. Mhm. Sind wir da aufgewachsen? Haben wir da irgendwie unseren Standard, unseren Wohlstand? Sind wir, wenn wir gesund sind, sind wir gesund? Und gleichzeitig, hey, im Strudel vom Alltag.
Ja, geht es ein bisschen unter.
Ja, ja. Sind jenste Banalitäten wahnsinnig wichtig? Mhm. Wie machst du das? Wie schaffst du im Strudel vom Alltag dort irgendwie doch immer das wieder bewusst zu machen, dankbar zu sein?
Hey, ich habe wirklich schon ein paar Bücher über Dankbarkeit und Achtsamkeit gelesen. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wenn man voll im Stress ist, dass man einfach mal sich zurückzieht und einfach mal tief durchatmet und einfach so denkt, okay, ich bin da, ich bin dankbar. Und einfach so mal die Last kurz auf die Seite lassen und einfach mal sich auf den Atem konzentrieren und einfach mal so bewusst alles wahrnehmen, was du um dich hast. Und das hilft mir persönlich, weil ich in der Pflege oft stressige Situationen habe und dann einfach merke, okay, jetzt muss ich ein bisschen runterfahren und einfach mal Achtsamkeitsmoment, wo ich einfach da bin und alles wahrnehme, was um mich herum ist und für das dankbar bin, weil eben es gibt Menschen wirklich, die leider Gottes nicht mehr arbeiten können oder in einem Rollstuhl sitzen und gar nicht mehr das können machen, was ich machen kann. Und umso mehr bin ich dankbar, eben, dass ich mein Leben so leben darf, wie ich es lebe. Und meine Mami hat mir einmal gesagt, man fällt da, denkt daran, es gibt immer Schlimmeres. Und das hat mir mega geholfen während dieser Zeit, weil ich immer denke, ich habe das Schlimmste erlebt. Aber eigentlich nein, es gibt viel Schlimmeres. Und das muss man immer im Kopf behalten, dass vielleicht hast du jetzt gerade Stress im Geschäft, aber hey, es gibt Schlimmeres. Du kannst arbeiten, du bist gesund. Und das ist viel mehr wert, als ja, sich aufregen über gerade eine Situation.
Mhm. So. Ich finde das ein spannender Gedanke. Und gleichzeitig frage ich mich gerade, da vergleicht man sich immer mit etwas in dem Moment, oder? Es gibt,
ja.
Es gibt noch Schlimmeres. Ja, ja. Das ist ja so der Whataboutism. Mhm. Wenn man sagt, ja, wir haben das und das Problem, und dann sagen wir gerade, ja, aber also, eben, es gibt Schlimmeres. Mhm. Dann nimmt man manchmal die Themen auch nicht ernst. Ist das?
Ja, also ja, gebe ich dir recht, das ist schon so. Ich bin halt mit dem Glaubenssatz aufgewachsen von meiner Mutter, ja, es gibt Schlimmeres und das hat mir eigentlich wirklich geholfen, muss ich sagen. Aber natürlich gebe ich dir auch recht, weil ich finde, jeder Mensch sollte sein Problem ernst nehmen und das auch fühlen, die Emotionen fühlen, nicht unterdrücken oder sagen, ach komm, das ist nicht schlimm, weil das ist nicht das Richtige. Das ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch Situationen, wo ich losbrüllen, traurig bin. Und das ist auch wichtig. Und trotzdem, dass ich mich mal wieder zusammenraffe und sage, hey, jetzt ist genug, ich habe brüllt, mir geht es nicht gut, es wird mir wieder besser gehen. Und ich mache etwas dafür. Und nicht einfach, ja, nur sagen, es gibt Schlimmeres. Also, es ja. ist ein langer Prozess, nicht nur.
Absolut, und das ist, glaube ich, auch ein Lebensprozess.
Ja, auf jeden Fall.
Was heisst, du machst etwas dafür?
Ja, dass ich nicht in dem Loch bleibe, dass ich weiss, es gibt noch das Leben. Das Leben ist lebenswert. Und ja, dass es völlig normal ist, mal traurig zu sein oder vielleicht eine Woche traurig zu sein. Aber dass ich nicht permanent dort in dieser Traurigkeit versinke, sondern dass ich eben wieder sage, hey, ich gönne mir heute eine Massage, ich mache etwas für mich, was ich gerne mache. Und dass ich so ein bisschen, ja, Sachen finde, die mich wieder am Leben ein bisschen teilhaben lassen. Und ja, sei es eben eine Massage gönnen oder sich mit Kollegen treffen, sich austauschen über das Problem, andere Meinungen einholen, das ist für mich Lebensqualität. Und dann komme ich ein bisschen aus dieser Spirale raus, wo ich mich gerade befinde.
Es ist auch schön gesagt. Und ich habe an einer Erkenntnis, als ich ein Buch gelesen habe, irgendwie gecheckt habe, irgendjemand hat dort beschrieben, wie die Gefühle kommen. Und die sind okay, wenn die kommen. Weil Gefühle sind halt da. Wenn man die irgendwie versucht zu unterdrücken, dann kommen sie immer wieder. Mhm. Und sie gehen aber auch wieder. Und es ist ein bewusster Entscheid, ob man nachher das Gefühl weiterfühlen will. Und dann ist Trauer plötzlich nicht mehr Trauer, sondern wird so Leid. Und Leid sei ein bewusster Entscheid. Mhm. Würdest du das unterschreiben?
Ja, würde ich unterschreiben.
Wann wird es zum Leid? Wann wird es dann, wo du würdest sagen, dann hat man es selber wieder in der eigenen Hand, um etwas daraus zu machen?
Hey, ich muss auch dazu sagen, es ist oftmals nicht so einfach gemacht, wie es gesagt. Also natürlich. Und ich glaube, bei mir war es auch so etwas gewesen, ich habe da einfach psychologische Unterstützung braucht. Und oftmals muss man einfach zu sich stehen und sagen, hey, ich schaffe es nicht allein raus. Es ist völlig okay. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Es ist so wichtig, einfach zu merken, wenn man nicht mehr allein rauskommt, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Professionelle Hilfe. Weil wir sind Menschen, wir haben so viele Emotionen, man wird so viele Sachen durchleben und amigs geht es einfach nicht mehr allein. Und es ist völlig okay, wenn man sagt, hey, ich schaffe es nicht mehr allein, ich brauche jetzt Hilfe. Und das Wichtige ist eben, das ist schon ein riesen Weg, wenn du weißt, ich schaffe es nicht allein, ich muss mir Hilfe holen. Das ist schon ein riesen Step, den man macht. Und darum eben sage ich, es ist okay, wenn man nicht allein aus dem schafft. Ich habe auch nicht allein aus dem geschafft und es ist okay und ich stand dazu. Ich glaube, das ist so viel wichtiger als ja, eben zu denken, es gibt Schlimmeres.
Voll. Du hast deine Mami angesprochen, du hast deine Psychologin angesprochen, du hast vorher gesagt, du hast sehr viele Bücher gelesen. Wer hat dir so diesbezüglich auch noch Halt gegeben oder was hat dir auch noch Halt gegeben, um in die Selbstakzeptanz hineinzukommen, wo du jetzt mit 25 da stehst, ein Buch geschrieben hast und es so viele Interviews gibst in dieser Zeit, wo alle wollen wissen, wie das ist, wie man ein Leben lebt nach so einem schweren Brand mit so schmerzhaften Brandverletzungen?
Ja, also zum einen eben mein Umfeld, meine Familie, meine psychologische Betreuung, aber auch eben das die Lebenskraft, oder wie, ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, der intrinsische Antrieb, dass ich genau ein Vorbild für die Menschen will sein, wo es brauchen, weil ich damals, wenn ich zurück überlege, habe ich mir immer gefragt, ja, an was kann ich mich festhalten? Und es hat nichts gegeben, was ich gesagt habe an dem oder an das. Und das hat mich so motiviert, genau die Person zu werden, dass ich einfach gefunden habe, hey, jetzt muss ich mir Bücher, Podcasts, mich mit Menschen auseinandersetzen, die auch etwas erlebt haben.
Mit wem hast du dich auseinandergesetzt? Wer ist der?
Also primär mit meinem Bruder, mit meiner Familie, wo halt jetzt nicht in dem Sinn, also mein Bruder hat auch Verbrennungsnarben, aber mein Bruder ist 1 Jahr älter und er ist so informiert über alles, weil er auch ein Networker ist, also er tut mit allen Netzwerken und ja, primär halt in meinem Umfeld, meine Freunde, die Sachen erlebt haben und nachher habe ich im Insta aktiv ja, mir Inspirationen gesucht. Ich habe dann auch eine gefunden, sie heisst Katie Piper. Sie ist auch, sie hat auch Verbrennungen, so Narben, Verbrennungsnarben. Und einfach so von ihr habe ich dann andere gefunden und habe plötzlich Leute gefunden, also halt, wo ich schon älter war, ich sage jetzt so 16, 17, wo ich mich ein bisschen motivieren konnte und sagen, hey, ich will auch den Weg einschlagen. Und genau so ist es dann gewesen. Ich habe dann mich halt mega mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und mit dem Mindset und ja, und Step für Step habe ich jedes Jahr können sagen, hey, ich habe mich weiterentwickelt und habe auch zum Glück dürfen vielen schon helfen, die Ähnliches erlebt haben oder auch Familienangehörige, Eltern, die verzweifelt sind, nicht gewusst haben, was auf das Kind, also was noch zukommt. Und ja, das hat mich einfach immer mehr motiviert, weiterzumachen und dass ich heute da stehe, habe ich vielen Menschen zu bedanken und auch mir selber zu danken, dass ich nie aufgegeben habe.
und so proaktiv oder die Themen angegangen bist, wo so, also wenn du das so sagst, denke ich so, krass, ich meine, du bist jetzt 25, ich bin jetzt 40 geworden und setze mich jetzt auch mit diesen Themen auseinander. Das sind auch komplett Achtsamkeit und Selbstliebe und wie findet man sich selber und wer ist man. Mhm. Das habe ich aber erst seit die letzten 5, 6, 7 Jahre so entdeckt.
Ja, ist völlig okay. Hauptsache du bist dran.
Danke. Es ist natürlich auch eine komplett andere Situation. Ich wollte mich ja auch nicht vergleichen. Mir geht es gar nicht um das. Mir geht es mehr um das. Dass ich habe mich gefragt, wie fest hätte ich dort auch, du hast vorhin gesagt, auf Social Media hast du die Leute gefunden, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen.
Ja.
Ist das in dem Fall etwas, wo du dir sehr viel auch durch die Möglichkeiten von dieser vernetzten Welt einen anderen Zugang gefunden hast?
Auf jeden Fall. Und das war auch die Chance, weil ich gesagt habe, hey, wir haben das heute, die Ressourcen, warum nütze ich die nicht aus?
Mhm.
Weil ich genau weiss, dass viele Menschen nach eben so einem Schicksalsschlag nach Menschen suchen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, weil ich das selber auch gemacht habe, oder? Und das ist eine riesige Ressource, die wir heutzutage haben. Und das muss man nutzen und es kann vielen Menschen helfen und ich weiss, dass es mir auch geholfen hat und darum mache ich das Ganze.
Du machst das Ganze, um eben auch eine Stimme sein und sagen, ich möchte Hoffnung bringen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das, ja.
Und was hast du für Reaktionen in den letzten paar Tagen seit dem Jahr 26?
Hey, mega, mega schöne Reaktionen, überwältigende Reaktionen, mega viel Support und ich bin ja mehr als überwältigt, weil ich hätte nie gedacht, dass, also ich habe ja meine Follower schon gehabt, aber es hat sich fast verdoppelt und ja, einfach die Reaktionen mega wertschätzend, sie bedanken sich bei mir und ich finde das so etwas Schönes und das macht mich auch glücklich zu sehen, dass wir uns weiterentwickelt haben als Menschen und ja, es ist ein mega schönes Gefühl zu wissen, dass so viel dahinter steht.
Du bist, vor allem wegen deinem Instagram-Post bekannt worden und die Medien sind auf dich aufmerksam geworden, weil du dort relativ schnell nach Gran Montana, nach dem verrückten, tragischen Brand, Stellung dazu genommen hast. Und was hast du dir vor allem sagen?
Mein Beileid wünschen den Menschen, die ihre Kinder verloren haben, weil man redet jetzt natürlich viel von den Brandverletzten, aber die Menschen, die ihre Kinder verloren haben, ist auch nicht in Wort zu fassen. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, weil ja, der Schmerz, den die Menschen jetzt durchmachen, über Jahre, für immer, es tut mir unendlich leid. Und natürlich dann die, die überlebt haben oder noch am Kämpfen sind ums Leben, dann einfach Kraft zu wünschen und auch eine kleine Hoffnung, eben, wie schon gesagt, dass hey, es wird ein mega schwieriger Weg, aber es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung, die ich ihnen geben will, Ich war schon im künstlichen Koma gewesen. Die Ärzte haben gesagt, ich werde es nicht überleben. Ich habe es überlebt, Gott sei Dank, und stehe heute da.
Mhm.
Und habe etwas aus meinem Leben gemacht, bin motiviert und ich weiss und hoffe, dass viele Menschen den gleichen Weg einschlagen wollen, mit etwas erreichen, der Welt einen Mehrwert geben. Und ja, das Leben geht dann weiter für die.
Ich finde es bemerkenswert, wie schnell du dort auch aktiv geworden bist und dass dir das wie wichtig ist, die Botschaft zu vermitteln. Hat es auch eine Stimme in dir gegeben, die gesagt hat, ob es jetzt vielleicht zu früh ist, um das zu machen? Und vielleicht auch, plötzlich interessieren sich alle Medien für dich und du hast ja das Buch schon letzten Herbst rausgegeben und ich weiss nicht, das ist wahrscheinlich nicht aufs gleiche Interesse gestoßen, oder? Also, dass das irgendwie jetzt durch so ein Ereignis, dass da plötzlich viel mehr die Menschen dafür interessieren, ist das etwas, wo du dich gefragt hast?
Ja, also zu der ersten Frage, dass ich es gepostet habe, ja, ich muss schon sagen, es war am Abend gewesen und ich so, hey, ich habe so ein Bedürfnis, diesen Menschen Kraft zu geben und ich bin einfach vor meinem Schminktisch gesessen, habe ein Video aufgenommen und habe es aufgeladen, mit keinem Gedanken, dass es irgendwie so viral wird gehen, weil ich habe wirklich gehofft, dass es die Menschen sehen, die es sehen müssen. Und plötzlich am nächsten Morgen habe ich gesehen, 1 Million Views, ich so krass, also das hätte ich niemals gedacht. Aber ich habe gewusst, okay, die Menschen, die es sehen müssen, werden es sehen und ich hoffe so für den Fall. Und dann zum Zweiten, dass eben die Medien dann vor allem auf das aufmerksam geworden sind, ist, also ich finde es gut, dass man das Thema sensibilisiert, weil es ist ein mega wichtiges Thema und für das stehe ich ja schon seit Jahren im Social Media, zum Sensibilisieren, die Menschen aufmerksam machen auf das, dass es jetzt natürlich durch eine Tragödie hat, also so die Medien aufmerksam gemacht hat, ist, ja, also ich halte mich da ein bisschen wie neutral, weil ich finde es wichtig, auch jetzt, also ich habe es vorher schon extrem wichtig gefunden, aber jetzt natürlich in der Schweiz werden dann viele ja anders ausgesehen, sage ich jetzt mal so. Und es macht es vielleicht ein bisschen einfacher für die Menschen, wenn sie wissen, dass es auch schon vorher Menschen gegeben hat, die anders aussehen und die trotzdem das Beste aus dem Leben machen. Und ja, ich meine, durch Medien, es kann helfen, sage ich jetzt mal. Es kann helfen und ich glaube, es wird helfen für die brandverletzte Jugendliche zu sehen, dass die Medien sich dafür interessieren und dass sie nicht aus dem Leben draussen sind, sondern dass sie integriert werden und dass das Thema mega relevant ist und ja, dass es sensibilisiert wird.
Dass sie sich als Teil von dieser Gesellschaft nach wie vor fühlen. Hast du dich zeitweise nicht mehr als Teil von dieser Gesellschaft gefühlt?
Ja, ich kann schon sagen, ja, es war schon so gewesen, dass ich mich nicht dazu gefühlt habe, einfach ja, die Menschen sind wie nicht genug informiert gewesen darüber. Die Menschen haben mich komisch angeschaut, komische Sprüche rausgelassen, erwachsene Menschen, wo ich meine Kompressionsmaske hatte.
Was ist das für eine Maske?
Eine Kompressionsmaske, die ich musste tragen, sicher 3-4 Jahre, glaube ich jetzt mal. Und ich meine, eben, es ist ein junges Mädchen mit der Maske. Nachher.
Und das ist wie so eine Maske, die quasi über den Kopf anlegst.
Genau.
Und im Gesicht hast du eigentlich nur noch die Augen und das Maul und ein bisschen Nasenlöcher.
Genau.
Aber sonst drehst du eigentlich voll. Bist alles du voll verdickt. Maskiert?
Genau.
Mhm. Und was macht die?
Die tut die Narben primär ein bisschen schützen vor der Sonne und auch, dass meine also die Narben sind ja mega, also bei mir mega gewachsen und es hat es wie ein bisschen glättet, also dass die Narben ein bisschen zurückgehen. So.
Mhm. Die hast du 4 Jahre getragen, die Maske?
Ungefähr, ja. Ja, und ich musste die müssen 24 Stunden tragen eigentlich. Also sie dürfen abziehen zum Duschen und eingrämen und dann habe ich sie wieder anziehen. Und das ist dann auch zu meiner Identität geworden, weil ich habe mich dann, wo es geheißen hat, du kannst jetzt die Maske, du musst sie nicht mehr anziehen, habe ich die plötzlich anziehen, weil ich mich wie darunter geschützt habe. Ich habe mich nicht mein wahres Gesicht zeigen. Und das sehe ich auch ein bisschen als Herausforderung, weil unter dieser Maske bist du wie geschützt. Dann musst du die Maske abziehen und dann sieht jeder dein wahres Gesicht, so deine Narbe, oder? Und das ist für mich mega schwierig gewesen. Und eben, dann kommen die Sprüche von der Maske, hey, ist das schon wieder Fasnacht? Obwohl es eben vielleicht Sommer gewesen ist. Und das von erwachsenen Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, schade, dass Menschen nicht darüber informiert werden, was es bedeutet, eine Maske zu tragen. Die haben das Gefühl gehabt, es ist Fasnacht Halloween. Und für ein, ich sage jetzt mal, 10-jähriges Mädchen ist es mega schwierig, von Erwachsenen so Kommentare zu hören. Und darum umso wichtiger ist es eben, dass die Menschen informiert sind, hey, lass die Sprüche, weil du weißt nicht, was dahinter steckt.
Ich würde, wenn du magst, extrem gerne ein bisschen zurückblenden in die Zeit, wo das passiert ist, was genau passiert ist, auch vielleicht wie dein Leben vorher aussieht. Vor 7. Also, ja. Du warst jung gewesen, du bist im Kanton Zürich aufgewachsen, deine Eltern sind ursprünglich aus Portugal. Dort haben ihr ein Ferienhäuschen gebaut. Was war das für eine Kindheit gewesen?
Ich kann mich nur eigentlich an Schönes erinnern. Ich habe bis 6 Jahre habe ich bei meinen Grosseltern gelebt, Eltern von meinem Vater, weil meine Eltern beide 100% gearbeitet haben. Und ja, unter der Woche bin ich dann bei meinen Grosseltern gewesen. Ich habe es geliebt, bei ihnen zu sein. Ich bin mega mit viel Liebe aufgewachsen. Am Wochenende bin ich immer bei meinen Eltern gewesen. Und meine Eltern haben uns aber unter der Woche immer besucht bei meinen Grosseltern. Sie waren mit uns am Abend. Und ja, ich kann mich wirklich, also ich kann wirklich sagen, ich habe eine mega schöne Kindheit gehabt.
Und gleichzeitig haben deine Eltern aber immer geschafft.
Genau, gleichzeitig haben sie immer geschafft.
Weil sie einfach haben müssen Geld verdienen.
Genau. Aber trotzdem habe ich, habe ich eigentlich schon auch meine Grosseltern mega als Eltern dann auch gesehen. Ja, aber meine Eltern sind mega liebevoll gewesen. Am Wochenende haben wir viele Ausflüge gemacht in die Berge. Also wir sind zwar Portugiesen, aber recht schweizerisch aufgewachsen. Und es ist eine mega schöne Kindheit gewesen.
Was also macht wirklich, Schweizerisch?
Ich bin wie eine Schweizerin. Also ich sehe mich wenn mich jemand fragt, ah, du bist Portugiesin, ich sehe mich mehr als Schweizerin als Portugiesin, wenn ich ehrlich bin. Weil ja. ich, also weißt du, was ich meine? Es ist absolut. So, Schweiz ist mein Land, ich liebe es, da leben und ich könnte mir auch nie vorstellen, nach Portugal zum Beispiel zurückzugehen. Könnte ich mir nicht vorstellen. Meine, zum Beispiel mein Bruder will unbedingt irgendwann zurückgehen, aber ich bin voll da daheim.
Sind ihr denn in Portugal geboren?
Nein, in der Schweiz.
Eben schon in der Schweiz. Aber das ist noch interessant, was sind das für Werte dir rein, wo du sagst, das macht mich so schweizerisch? Abgesehen von gerne in die Berge zu gehen.
Ja, Pünktlichkeit. Das ist mal Thema Nummer eins. Ich bin so pünktlich und ich liebe Pünktlichkeit. Ja, allgemein, der Zusammenhalt der Schweizer, so... Ich sehe immer, die Familien sind immer gewandert, haben Sachen unternommen, Spiele gespielt. Und die Werte habe ich immer, ich habe es mega geschätzt. Ich habe auch, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Und dort sind fast alles Schweizer Familien gewesen. Und ja, ich habe das so schön gefunden, die Familienzusammenhalt. Ich weiß nicht, ich habe es mega schön gefunden. Also Portugiesen sind auch mega familiär, aber auf eine andere Art.
Was ist der Unterschied? Ich hätte jetzt nicht das
Portugiesen
Gefühl
sind Leute. Und ich bin jemand, ich kann gerne auch Ruhe. Und das schätze ich eben auch. Die Schweizer Familie, die sind ruhig, gelassen und die Portugiesen sind mega temperamentvoll und schreien. Und ja, das ist nicht so meine. Aber ich liebe auch meine Kultur, die portugiesische Kultur logischerweise. Aber es ist halt ganz anders. Ja.
Und trotzdem, wir sind sehr verwurzelt mit Portugal und dein Vater hat dort, wo er aufgewachsen ist, ein Ferienhaus gebaut.
Genau, ja. Ja, sie haben dann eben den Entscheid getroffen, ein Haus zu bauen. Darum mussten sie dann auch so viel arbeiten, oder, um das zu finanzieren. Und wir sind dann nach drei, vier Jahren, wo es dann fertig gebaut war, sind die Sachen zwischen meinen Eltern nicht mehr so gut gewesen. Und aus diesem Grund hat dann meine Mutter entschieden, nicht mitzukommen, sondern am Arbeiten zu bleiben.
Dir haben sie gesagt, sie, müssen einfach, sie muss halt einfach arbeiten. Oder?
Genau, genau.
Sie hat geputzt bei...
Genau, sie, ist, also sie hat geputzt bei den Privathäusern, also selbstständige Putzfrau, kann man sagen. Und wenn sie nicht geschafft hat, hat sie natürlich nicht verdient. Und dann hat sie gefunden, hey, wir haben so viele Ausgaben gehabt, ich arbeite. Also heute denken wir, ah, wahrscheinlich wegen der Training, aber genau, sie ist dann da geblieben. Und dafür ist aber ihre Schwester mitgekommen, also meine Tante.
Ja.
Mit ihrem kleinen Cousin. Weil wir, also mein Vater ist vom Süden von Portugal und meine Mutter ist von Norden. Und die Idee wäre, dass wir zuerst auf Süden fahren, eben zu unserem Haus.
Also die Algarve?
Nein, Lissabon. Okay. Ja. Und dann würden wir eben noch auf Porto fahren, zu meiner Grossmutter von Mutterseite.
Ja.
Und somit ist dann meine Tante eben mitgekommen, um ein bisschen auf uns auch schauen und mal unser Haus sehen, oder? Ja, und sind wir dort angefahren mit dem Auto. Und wo wir dann angekommen sind, eben, ist eigentlich alles okay gewesen. Wir sind zu meinen Grosseltern gegangen, haben dort die Nacht gegessen. Und dann am nächsten, also nachher sind wir heimgegangen. Und das war auch so etwas Krasses gewesen. Der Hund von meinem Grossvater ist uns etwa 5-mal nachgekommen und hat gebellt. Also, als hätte er nicht wollen, dass wir gehen. Und mein Grossvater hat dann beim 4., 5. Mal müssen den Hund zurückziehen und in den Käfig sozusagen tun, weil er einfach nicht aufgehört hat zu bellen und uns hinterherkommen. Und man sagt ja, Hunde gespürt. Und das war einfach so etwas Krasses gewesen, dass wir einfach nicht, ja logisch, wie hätten wir auf die Idee kommen, dass etwas nicht gut ist. Auf jeden Fall sind wir dann geschlafen und am nächsten Morgen ist es eben dann so weit gewesen, dass mein Vater aufgestanden ist, etwa am 7. Morgen. Zum Morgen hat wollte vorbereiten, meine Tante und mein kleiner Cousin, der damals 2 gewesen ist, sind auch schon unten gewesen in der Küche. Und meine Tante hat dann gesagt, es schmeckt irgendwie komisch. Und mein Vater ist dann raus mit ihr und hat die Gasflasche abgestellt, weil sie auch ein bisschen vielleicht schon denkt, vielleicht kann es Gas sein. Und ich meine, es war unsere erste Nacht in diesem neuen Haus gewesen, oder? Und ja, in dem Moment, dann, wo mein Vater dann wieder reingegangen ist mit meiner Tante, hat er warmes Wasser angemacht. Und in dieser Sekunde ist dann Explosion passiert, Hausexplosion. Ich und mein Bruder sind am Schlafen gewesen. Und ja, ich bin eigentlich verwacht, weil ich mega heiß hatte.
Was heisst explodieren?
Es heisst nicht so, wie man sich vorstellt von dem Film, dass das Haus so explodiert, sondern es ist wirklich... Ich erkläre es immer wie mit der Welle. Es kommt eine Welle von Feuer. Irgendwo passiert der Funke, also die Explosion, so die beiden Chemikalien. Und dann ist es wirklich so wie eine Welle gekommen und wieder gegangen. Und in dieser Sekunde hat es einen riesen Knall gegeben. Die Fenster sind rausgesprungen, kilometerweit. Und eben alles hat angefangen zu brennen. Aber das Ding ist eben, man muss sich vorstellen, da hat es brennt, da hat es nicht brennt, da hat es brennt. Und dann musst du wie durch die Flamme irgendwie, wo es noch ein bisschen frei, also wo es nicht Feuer hat, durchrennen.
Einfach weil das Haus voll Gas war,
ja.
Weil die Gasleitung irgendwie falsch verbaut worden ist.
nehme ich jetzt in dem Fall mal an.
Ja, es war ein mega komplexer Fall gewesen. Wir waren über 10 Jahre auch im Gericht und alles gewesen. Aber es ist ein riesen komischer, ja, bis heute kann ich es wie nicht richtig erklären, ist auch nicht eigentlich relevant, weil es ist passiert, man kann eh nichts ändern an dieser Situation. Aber ja, es ist wirklich, und das passiert eben oft in Portugal, also dazumals.
Ja, aber es ist jetzt noch interessant, noch ganz kurz den Klammergedanken, oder? Du sagst, es ist gar nicht so relevant, es ist passiert, was passiert ist. Im Moment sind wir in der Situation, wo wir ganz fest wissen, was in Gram und Dana in der Bar passiert ist.
Ja, und nein, das ist schon wichtig, ja.
Wer da welche Schuld trägt, das kann ja irgendwo muss ja irgendein Fehler passiert sein. Und den würden wir gerne als Gesellschaft aufklären, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber für mich persönlich, aber ich kann nicht für alle reden, für mich persönlich ist das so gewesen, 10 Jahre sind wir in dem verdammten Gericht gewesen, Entschuldigung für meine Aussprache, und wir haben den Fall verloren. Und dann stehst du als 5-köpfige Familie da. Wir haben über 100'000 Franken liegen lassen für unseren Anwalt. Und dann heisst, der Anwalt hat sich bestechen lassen in Portugal von dieser Firma, die uns baut. Also es ist so viel Korruption und ich will das eben gar nicht so als Thema nehmen, weil ich will mich dann auch nicht da im... Aber Fakt ist, so viel Korruption. Und wegen dem, ich habe 10 Jahre lang mit meiner Familie gekämpft und schlussendlich für nichts. Wäre es in der Schweiz, wäre es sicher anders gewesen. Das ist eben wieder das. In Portugal läuft vieles schief, was so Sachen anbelangt. Und ich weiss auch, dass es in der Schweiz sicher nicht gleich ablaufen wird. Ja. Zu dem kann ich so viel sagen. Ja.
Du bist also noch im Bett gelegen, du hast noch geschlafen.
Mhm.
An dem Morgen, wo das Haus explodiert und eben überall gibt es Feuerherden. Und du bist verwacht wegen der Hitze.
Mhm. Ich hatte warm und dann wollte ich eine Wittdecke wegziehen. Und dann habe ich so weggezogen und es hat alles so wie veraschert. Und dann habe ich so Augen aufgemacht, sehe ich alles so Asche, weil die Decke auch schon am Brennen war. Oh mein Gott. Habe ich so heiß gehabt. Habe ich eben gerade die Decke dann ausgezogen und dann bin ich gerade aufgestanden. Und mein Bruder war nicht neben mir, gewesen, weil er hat im gleichen Bett mit mir geschlafen und meinem Vater. Und ich war so schockiert gewesen. Ich war wie paralysiert gewesen. Ich konnte nicht reagieren, rausrennen. Ich bin einfach so dort stehen geblieben. Und dann habe ich meinen Vater gehört schreien. Und ich habe gedacht, ich bin am Träumen. Ich habe wieder meine Augen zugemacht und habe gehofft, dass es ein Traum ist. Plötzlich spüre ich die Hand von meinem Bruder und er hat mich rausgezogen aus dem Haus. Danke ihm lebe ich heute noch, weil ich wäre wahrscheinlich dort drinnen bleiben. Also ich konnte nicht reagieren mit dem Schock.
Du bist einfach versteinert.
Ja, versteinert kann man sagen, wirklich.
Du hast schon in anderen Interviews gesagt, du magst dich noch ganz genau an alles erinnern, wie es gestern gewesen wäre.
Ja.
Kannst du dir heute erklären, wieso dass man dem versteinert in so einer Schocksituation?
Also ich kann es nicht erklären. Ich glaube, es ist einfach wirklich entweder du hast das Gefühl fürs Rennen, losrennen, das Flucht, wie sagen wir dem, Parasympathikus, nein, das, ich habe das in der Pflege, bin ich am Lernen, Sympathikus.
Der Sympathikus, ja.
Nicht Parasympathikus, genau, der Sympathikus. Entweder hast du das zum einfach wegrennen und abhauen oder du versteinerst und weißt gar nicht, wie weiter reagieren, weil das so ein Schock ist. Ja, und ich kann es mir nicht erklären, aber ich bin einfach froh, dass mein Bruder da war.
Habt ihr denn also müssen dort durchrennen, wo es kein Feuer hatte? Oder wie muss ich mir das vorstellen, also, die Flucht durch das Haus?
Das war nicht ganz möglich gewesen. Also wir sind schon durch Flammen auch gerannt, weil also, das ist ein Sekundentakt. Also es ist zwar schon ein paar Orte, wo, aber es ist Rauch, es ist Feuer. Ich kann mich gut erinnern, dass vor der Tür, wo ich durch haben musste, vom Zimmer aus hat es alles Flammen gehabt. Und ich habe dann auch meinem Bruder gesagt, ich kann nicht da durch. Und er so, renn. Und dann bin ich gerannt, habe meine Augen so zugehalten. Und ich denke mir, bis heute, wahrscheinlich habe ich deswegen da so eine Narbe, weil ich habe wirklich meine Augen so zugedeckt und bin durchs das Feuer gerannt. Und plötzlich dann eben keine Flammen mehr, dann wieder Flammen. Also es ist immer so ein Durchrennen und wieder, ja, genau. Und dann sind wir draußen angekommen. Ich habe hinterher geschaut und habe gesehen, mein Vater komplett seine Kleider am Brennen. Was bei uns nicht der Fall war, also ich und mein Bruder, unser Pyjama war nicht am Brennen gewesen, was zum Glück uns geschützt hat. Also ich habe Hände, Füße und Gesicht verbrannt. Und mein Vater war komplett oben durch am Brennen gewesen. Sein Oberteil war wie in die Haut am Schmelzen gewesen. Und ich wollte zu meinem Papi rennen, aber mein Bruder hat gesagt, nein, wir müssen jetzt zu der Tante, weil wir wären zu der Nachbarin gerannt. Und ja, dann sind wir zu der Nachbarin gerannt, haben geklopft. Und ich meine, es war 7 Uhr morgens, 7:30. Die arme Frau ist komplett verschrocken, hat uns gerade reingelassen. Und ich vergesse den Anblick nie, wo ich vor dieser Tür gestanden bin. Ich wenn ich so zurück überlege, ist ja, es ist mega emotional, weil es hat so wie, sich wie ein Film angefühlt. So drei Kinder und eine erwachsene Frau, komplett zerfetzte Kleider, zerfetzte Haare, verbrannte Haare. Und wir dort so verzweifelt am Klopfen, dass jemand aufmacht. Ja, die Bilder, das ist so das Bild, das ich nie vergesse. Ja, und nachher hat sie uns reingelassen und hat uns sofort unter der Dusche getan. Ja.
Also sie hat geistesgegenwärtig realisiert, das ist das einzige Richtige, was man machen kann.
Ja, wahrscheinlich.
Ist das wirklich das, wo, wie muss ich das vorstellen? Wie, was heisst, mit was für einer Wassertemperatur sind ihr dort unter der Dusche gestanden?
Hey, oder früher hat man ja gesagt, kaltes Wasser.
Ja, genau.
Heute sagt man das nicht mehr. Heute sagt man ja lauwarm, oder?
Ja.
Und das ist eben das. Wir haben aber kalt geduscht.
Ja.
Und man sagt ja, wenn man kalt duscht, kann es sogar sein, dass es dann noch schlimmer macht, dass die Verbrennungen noch, eben, dass es einfach noch schlimmer für die Haut ist. Wir haben damals eben dann kalt geduscht. Ich weiss auch, ich war in einem Badzimmer mit meinem kleinen Cousin, meinem Bruder, mit meiner Tante und einem anderen. Meine Tante hat es gerade im Badwann reingetan, weil ihre Hose und alles ist am Brennen gewesen. Und ich und mein Cousin eben in der Dusche. Und ich weiss, mein Cousin ist zwei, sie hat nur noch so einzelne Hörli im Kopf gehabt. Und ist mit Pampers gewesen. Er hat keine Kleider, kein Pyjama gehabt. Er ist auch, ihn hat es am schlimmsten getroffen. Er hat auch ein halbes Ohr nicht mehr, halbe Finger nicht mehr von der rechten Hand. Und er hat es wirklich am schlimmsten. Er hat eigentlich nur Intimbereich nicht verbrennt. Sonst ist komplett alles vernarbt. Er ist aber heute schon 20 und ihm geht es gut. Gott sei Dank zu dem. Und ja, und dann ist eben dann nach dem Duschen bist du einfach am Zittern. Also ich kann wirklich... Ich war am Zittern wie noch nie. Ich konnte fast nicht im Stuhl sitzen bleiben, weil ich so zittert habe, weil der Körper natürlich am Temperatur regulieren ist. Es ist ja ein Temperaturschock. Das kommt eben dann zu dem Verbrennungsschock. Und ja, die 10-15 Minuten, wo wir auf Ambulanz gewartet haben, war die Hölle. Es hat sich ewig angefühlt. Und dann haben wir tausende Deckis bekommen. Wir waren wirklich so mit den Deckis und wir haben zittert wie... Ja.
Weil die Haut eben das Organ ist, das einfach auch die Temperatur reguliert.
Genau, ja, das ist, ja.
Und die Haut ist nicht mehr funktionsfähig in dem Moment, wenn sie verbrennt.
Es ist komplett überfordert, ja.
Wie schmerzhaft ist das? Kann man das beschreiben?
Den Schmerz kann man nicht beschreiben, aber ich muss sagen, in dem Moment bis zur Ambulanz habe ich keinen Schmerz verspürt. Das ist mega krass, weil wenn man sich ein bisschen verbrennt, das tut höllisch weh. Aber zu dem Moment ist einfach so das Überlebensmodus. Das Adrenalin hat voll aufgekickt. Also, keiner von uns hat Schmerzen verspürt. Im Nachhinein haben wir darüber geredet und wir sind nur noch in diesem Überlebensmodus gewesen. Wir haben gezittert, aber Schmerzen, ja, haben wir alle keine gehabt. Das ist dann erst später gekommen.
Der Feuerwehrkommandant von Gran Montana hat erzählt, in der gleichen Sendung, wo du auch auftreten bist, in dieser Spezialsendung, das sei ausgesehen wie im Krieg. Menschen sind verbrannt, rausgelaufen, rumgerannt. Andere haben versucht zu helfen. Wie ist der gegangen, wo du das gehört hast, wie das...
Ich kann es mir genau vorstellen, muss ich sagen. Ich habe ja meinen Vater so gesehen. Und ich habe mir nur gedacht, und stell dir vor, so viele andere Menschen, die das... Eben, ich meine, ich habe nur meinen Vater gesehen und bin komplett traumatisiert gewesen. Und dann die Menschen, die das eben über hunderte Menschen so gesehen haben. Ja, es ist ich kann es nicht einmal in Worte fassen. Es ist schrecklich, wirklich.
Gibt es in dem Moment das Richtige zu machen? Eben, deine Tante hat euch sofort unter die Dusche oder in die Badewanne gesetzt. Damals haben wir noch gemeint, mit kaltem Wasser, heute würdest du es mit lauwarmen machen. Obwohl, also, jetzt seit du das sagst, wird mir das auch bewusst, dass ich das auch schon mal gehört habe. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich immer kaltes Wasser. Also wenn man den Finger verbrennt, ist es eigentlich auch
eigentlich besser. Eigentlich, ja. Es ist mega schwierig zu sagen, was man machen soll in dieser Situation, weil ich glaube, in so einer Situation funktionierst du einfach nicht. Also wenn du nicht eine Fachperson bist. Auch ich als Fachperson, ich wüsste gar nicht, wo anfangen mit über hunderte von Menschen, die das gerade... Es ist nicht... Also wirklich, mein grösster Respekt an all denen, die dort geholfen haben, weil, ja, ich wüsste gar nicht. Also, du hast ja dort keine irgendwie Badwanne, Dusche, du bist einfach mitten in der Strasse und keine Ahnung, was willst du in dem Moment machen, oder? Wenn, es ist... Ich wüsste es selber nicht, ehrlich gesagt, wirklich nicht.
Die Einsatzkräfte in Gran Montana haben wahnsinnig einen guten Job geleistet, oder? Die sind gerade sofort dann... in die verschiedenen Spitäler ausgeflogen wurden, wo es auch so Spezialeinrichtungen gibt für Brandopfer, bis auf Deutschland. Wie war das bei euch damals?
Also das Erste, was ich mich erinnern kann, ist, sie haben mich gerade in die Ambulanz reingetan. Mit all Decken haben wir Decken abgezogen, mich komplett nackt gemacht sozusagen. Ich hatte nur noch Unterhosen an und haben gerade geschaut, wo ich überall Verbrennungsnarben habe. Und haben mir gerade dann eine Infusion gelegt mit, ich weiss nicht was, ich nehme jetzt an mit NaCl oder mit irgendetwas, was mir einfach Wasser gibt. Und dann hat er mich mit so einer goldigen Decke zugedeckt und hat mich wach gehalten. Er hat die ganze Zeit mit mir geredet und gesagt, hey, du darfst ja nicht deine Augen zumachen, du musst bei mir bleiben, und hat mich wirklich die ganze Zeit Sachen gefragt, über Hobbys und so, dass ich einfach wach bin. Scheint, ich habe den Sanitäter viele Jahre danach getroffen. Wir haben es irgendwie geschafft, ihn rauszufinden und haben ihn dann mal eingeladen zum Essen in Portugal. Und dann hat er mir eben erzählt, dass hätte ich dem, in dem Moment meine Augen zugemacht, hätte ich wahrscheinlich, also wäre ich gestorben. Und darum hat er wie müssen mich bald wach behalten. Also jetzt medizinisch korrekt könnte ich nicht erklären, warum, aber das hat er mir so gesagt. Und genau, es war mega emotional, ihn wieder zu sehen, weil wo ich dann im Spital angekommen bin, eben, man muss sich vorstellen, ich bin in Portugal, das ist ja nicht meine Heimat sozusagen, also ich bin ja in der Schweiz geboren und für mich ist Schweiz mein Zuhause und plötzlich bist du in Portugal, deine Eltern sind nicht bei dir, du bist ganz allein als 7-jähriges Mädchen in einem Land, wo du dich nicht daheim fühlst und du weißt nicht, wie werden meine Eltern von mir erfahren, wo ich bin. Ich habe gedacht, ich bin komplett verloren, sie werden mich nie mehr finden. Und ja, dann bin ich ins Spital gekommen und ja, tausende Ärzte und Krankenschwester um mich herum und der Sanitäter mit, also neben mir, und wo er gesagt hat, ich muss jetzt wieder gehen, alles Gute, und ich so anfange zu brüllen und schreien, weil ich nicht haben will, dass er geht, weil ich gerade einen Bezug zu ihm irgendwie hatte. Und ihn nachher nach so vielen Jahren wieder war, so emotional gewesen, weil ich einfach so wieder das, ja, so dankbar gewesen bin gegenüber ihm, dass er mich gerettet hat. Ja, das war mega emotional gewesen.
Die haben es relativ schnell dann ins künstliche Koma verleiht. Mhm. 2 Wochen lang. Mhm. Warum macht man das?
Ja, weil dein Körper ja, also dein Körper, glaube ich, tut nicht einmal die Schmerzen, also es kann deine Schmerzen gar nicht aushalten. Und dein Körper muss einfach mal runtergefahren werden, um alles andere können regulieren. Man redet ja von, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heisst, aber es ist ja ein Schockzustand, wenn du verbrennst in so, also so viel Fläche, kommst du in einen Schock und es kann zu Organversagen kommen, weil dein Körper komplett überfordert ist mit dem Ganzen. Und darum fahren sie einfach, tun sie dich wie, ja, wie runterfahren, dass du wie, dass genau der Schock eben nicht passiert, dass du dann, dass deine Organe versagen, sondern, tut es dir dann wie helfen. Mhm. So, ich habe Beatmungsgerät gehabt und, ja, dass es, meinen Körper wie unterstützt. Und zum anderen halt eben wegen der Schmerzen, weil es unverträgliche Schmerzen sind. Trotz tausende Medikamente wird das nicht ausgehalten vom Körper.
Das nennt man ja Wachkoma, oder?
Genau, Wachkoma, ja.
Wo du eigentlich auch wirklich noch wach bist. Also du realisierst noch Sachen.
Ja, also ich habe alles gehört und gespürt, aber habe nicht können reagieren. Genau. Ja.
Wie fühlt sich das an?
Es sind also für mich die schlimmsten 2 Wochen gewesen. Eben, du bist einfach da und du träumst komisches Zeug, du hörst die Leute oder die Verzweiflung an dieser Stimme und du kannst nicht sagen, hey, ich bin da. Ich muss sagen, meine Mutter hat mir mega viel Mut gegeben. Sie hat mir immer wieder gesagt, ich weiss, dir wird es wieder bald gut gehen. Einfach so Mut zugesprochen und das hat mich am Leben gehalten. Und nur schon ihre Stimme zu hören, dass sie da ist, hat mich so beruhigt. Und wo ich aber so die Schlafmomente hatte, wo ich geschlafen habe, habe ich mega komische Träume gehabt, dass ich in einem Sarg bin, in einer verlassenen Garage und überall so Glassplitter in mir drin habe und so Ratten über mich laufen. Keine Ahnung, warum ich so komische Träume kann. Aber das sind so die schlimmsten Momente im Wachkoma gewesen. Und sobald ich dann eine Stimme gehört habe, die vertraut war, bin ich wieder voll beruhigt gewesen. Ich habe gewusst, okay, es ist alles gut. Und ja, das war die 2 Wochen gewesen. Und die Zeit ist einfach nicht gelaufen. Es ist mir ewig vorgekommen, die 2 Wochen.
Das machst du wirklich noch?
Ja, ja, das ist mega präsent in mir.
Mhm. Und was passiert nach diesen 2 Wochen? Was ist denn?
Also was ich mich erinnern kann, gerade als ich verwacht bin, das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich habe Hunger. ich habe wirklich, sie haben mir, also natürlich, ich habe ja dann 2 Wochen Sondennahrung bekommen und ich bin halt schon seit klein immer jemand gewesen, ich habe es geliebt essen und ich habe viel gegessen. Und ja, das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich habe mega Hunger. Dann haben sie mir so Babybrei gegeben, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das sind einfach so Babybrei, weil mein Darm und alles funktioniert ja nachher nicht gerade richtig, oder? Und mein Magen. Darum haben sie gesagt, ja, wir geben dir jetzt nur ein Babybrei und dann musst du ein bisschen warten und dann geben wir am Abend nochmal eins. Ich habe eins gegeben, ich habe immer noch Hunger, ich brauche nochmal eins. Also nochmal eins, ich habe immer noch Hunger. Und an das kann ich mich erinnern, dass ich so Hunger hatte. Und dann am Abend haben sie mir ein feines Essen gebracht. Weich gekocht, aber fein. An das kann ich mich erinnern.
Bist du dann irgendwann ins Kispi verleiht worden, ins Kinderspital Zürich, dort, wo jetzt auch Brandopfer gerade im Moment behandelt werden. Und man hat das in der Berichterstattung der letzten paar Tage vielfach gesehen, auch wie speziell die Behandlungszimmer eingerichtet sind. Man liegt jetzt so auf einem, wie soll man sagen, in einer Badwanne halbe, wo man immer wieder auch mit Feuchtigkeit, also mit eben wahrscheinlich dem warmen Wasser bedeckt wird. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder?
Ja, also ich muss schon sagen, wahrscheinlich, also heutzutage sind es schon viel fortgeschrittener als damals, muss ich sagen. Aber damals hat es auch die Betadine-Bäder gegeben. Also es ist so wirklich eine Badewanne, wo du dann komplett mit dem ganzen Körper reintaucht, also reintaucht, also schon dann einfach dein Körper geht rein. Und das desinfiziert dann deine Wunden, deine Narben. Und das war die Hölle gewesen. Es hat so, so weh getan. Und du als kleines Mädchen verstehst das nicht ganz und dann wirst du in die Badewanne rein da. Es war für mich das Schlimmste gewesen an dem Ganzen. Wirklich so die Reinigungsbäder, wo du einfach, ja, die offene Wunde, es hat richtig gebrannt. Und ich hoffe, dass man es heute ein bisschen mit Medikamenten oder so machen kann, weil es war wirklich mega schmerzhaft gewesen für mich damals.
Und das immer wieder?
Immer wieder. Jeden zweiten Tag oder jede Woche, ich weiß es auch nicht mehr, weil, aber es hat sich noch sehr viel und sehr oft angefühlt.
Wie fühlt sich der Körper abgesehen von diesen Bädern an?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es ist, vor allem kann ich mich sehr an Erschöpfung erinnern. Ich habe viel geschlafen, ich war sehr, sehr erschöpft gewesen vom ganzen Schmerz, von ganzen Medikamenten, die ich bekam. Und immer wieder Narkose. Narkose macht dich extrem müde. Wo ich dann auch angefangen habe, im Spital, im Kispi, habe ich dann Schule gehabt, eine Stunde am Tag. Und es ist mir so schwierig gefallen, mich zu konzentrieren in dieser Stunde. Mein Gehirn hat sich so gelähmt gefühlt, auch so wirklich, ich habe mich so müssen anstrengen, um zu verstehen, was sie von mir will. Es ist zwar eine Stunde gewesen, aber diese eine Stunde hat sich angefühlt wie ein Marathon. Und auch Jahre danach, also ich habe wirklich lange Konzentrationsprobleme gehabt von diesen vielen Narkosen. Auch eben Müdigkeit, ich bin immer schlapp gewesen, immer müde. Ich hätte können 12 Stunden schlafen, ich bin immer noch müde gewesen. Ja, das war so ein bisschen das dann.
Die Chefärztin vom Kispi hat ja auch erzählt, dass sie wirklich ununterbrochen am Operieren sind im Moment.
Ja.
Ist das bei dir auch so gewesen, dass wir...
Die Anfangsphase, ja. Die erste, also wo ich in Portugal war. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an das erinnern, weil ich bin ja dann auch im künstlichen Koma gewesen, aber ich habe sicher gewusst, also ich weiss, dass ich sicher jeden Tag oder jeden zweiten Tag kann mich operieren.
Und was operiert
man? Hauttransplantation, also Haut wegnehmen, vielleicht dann auch Spendenhaut drauf tun, wenn eine Infektion war und bis die Infektion dann wieder weggegangen ist, Antibiotikum genommen und dann erst Haut transplantiert. Es ist ja auch so, dass ich dann viele Operationen haben müssen machen. Und es ist eigentlich wie eine Pflanze abpflanzen. Du tust den Samen und es ist dir nicht garantiert, dass die Pflanze wirklich wächst. Und genau das Gleiche, also, oder ähnlich ist das mit der Haut. Sie tun die Haut transplantieren. Aber es kann sein, dass dein Körper das abstoßen tut. Und das ist der Fall. Bei meiner allerletzten Operation war das eben der Fall gewesen. Ich habe die zwei, also bei der Nase habe ich mich operieren. Und es war eigentlich eine ambulante Operation gewesen. Ich bin gegangen, am nächsten Tag durfte ich nach Hause gehen. Und dann bin ich heimgegangen und mein Auge war richtig schwul gewesen. Und es hat so, ja, man kann sagen, verdorben geschmückt. Ich habe gedacht, was ist das? Und dann plötzlich ist Eiter aus dem Verband rausgekommen und ich so, Scheiße. Okay, ich bin ohne Handy, ohne nichts, bin ich gerade mit meinem Vater ins Spital gefahren. Und dann hat damals der Dr. Schiestl, der auch schon jetzt Interviews gehabt hat, man dann den Verband aufgemacht und ich weiss noch genau sein Gesicht. Er hat so richtig enttäuschend geschaut und so den Kopf geschüttelt und ich so, was ist los? Er so, leider hat die Haut, also den Körper die Haut nicht angenommen. Es ist wie abgestorben die Haut. Okay, was machen wir? Gerade wieder operieren, Spendenhaut drauf, warten, Antibiotikum nehmen, 2 Wochen oder 1 Woche im Spital bleiben. und erst dann wieder operieren. Also das heisst, erstens ist die Haut, die du von irgendwo genommen hast, wie das einfach weg. So. Also du hast jetzt wieder eine Narbe, aber nicht, kein Resultat.
Ja.
Plus, du hast wieder Antibiotikum, dein Körper wieder schaden, nochmal Narkose, nochmal Operation, nochmal Schmerzen. Das ist einfach so frustrierend. Und ja, in diesen Jahren ist das halt mehrmals passiert und das ist auch etwas, was man halt, je nach Typ Mensch, wie dein Immunsystem ist, wird es entweder angenommen oder eben nicht angenommen. Das ist ein bisschen auch eine Glückssache.
Es braucht extrem viel eigene Ressourcen, um das durchzuheben.
Ja.
Nochmal für mein Verständnis, also entweder nimmt man die Haut von deinem Körper, von einem Ort, wo du nicht verbrannt bist.
Mhm. Also gesund. Es muss immer von deiner eigenen Haut. Leider, also soweit ich weiss, kann man, also Spendehaut ist nur für Übergang, dass sich das wie, die Bakterien so sterben können. Und dann nimmt man die Spendehaut weg und dann tut man die richtige Haut von uns an. Also es muss eigentlich immer eigene Haut sein.
Das heisst, am gleichen Ort gibt es mehrere Operationen?
Ja, genau.
Wo nimmt man denn die eigene Haut her und wie funktioniert das?
Also eigentlich kann man das von überall nehmen. Also meistens, wenn man jetzt vom Gesicht redet, wäre es gut, möglichst nicht am Gesicht, nicht gerade von den Beinen nehmen, weil dann wachsen vielleicht Haare im Gesicht. Also bei mir haben sie zum Beispiel hinter den Ohren Haut genommen. Es hat aber auch mega viele Kinder gehabt, wo sie von der Kopfhaut genommen haben. Also sie müssen dann eine Glatze schneiden und dann Kopfhaut nehmen. Das habe ich aber nie wollen. Ich habe immer gesagt, machen wir überall Narben, aber das wollte ich nicht. Ich habe zum Beispiel bei den Beinen, also Oberschenkel, habe ich überall Narben, so wie so Streifen. Von dort haben sie mir Haut genommen.
Wo man dann wirklich so Haut rausschneidet?
Das ganze ist eigentlich Haut. Man kann sich vorstellen, wie in so einem Dönerspeis. Wirklich wortwörtlich wie ein Dönerspeis machen sie. Das hat mir auch mal ein Arzt erklärt. Das ist wirklich so, mit so einer Maschine, die so wie Haut vom Döner abfleischen. So. Ja, es ist mega heftig, so die Vorstellung, aber ja. Und genau, und dann haben sie mir noch von den Armen, also vom Innenarm, haben sie mir auch noch Haut genommen. Und die Methode, die sie jetzt eben benutzen, ist viel besser als die von damals. Weil damals haben sie wirklich nur Narben gegeben. Und jetzt können sie wie Haut nehmen. Also ich kann es dir auch zeigen.
Mhm.
Und dann gibt es so wie, tun sie wie wieder zusammennähen. Und dann wird es wie nur eine kleine Narbe geben.
Mhm.
Und früher haben sie aber richtige dünner Stückchen rausgenommen und dann sind sie auch dementsprechend so vernarbt gewesen. Darum, also die heutige Methode ist viel, viel besser als damals. Wir haben uns weiterentwickelt in dem.
Und gleich die vielen Operationen, die sind auch heute noch. Und die hast auch du erlebt, du hast jedes Jahr müssen operieren.
Mhm.
Nachdem du nach 7 Monaten im Kiesspital den Aufenthalt gehabt hast und wahrscheinlich dort auch. Was passiert, dass man nach 7 Monaten kann sagen, jetzt kann man Falda wieder heimgehen?
Also die Operationen sind dann fertig für den Moment, weil du kannst nichts mehr machen. Bis zum nächsten Jahr, wo du dann wieder gewachsen bist und dann wieder operieren musst. Und es ist alles verheilt, du bist nicht mehr im Lebensgefahr, du hast keine Infektionsgefahr mehr. Dann können sie sagen, hey, du bist jetzt ready, um in die Reha zu gehen.
Mhm.
Wenn du die Reha brauchst, aber ich habe es natürlich gebraucht. Und ja, und wenn du in der Reha dann alles gemacht hast, was musst du machen, wieder ein kleines normales Leben integriert wirst, in der Reha vorbereitet wirst für das normale Leben, ja, dann wirst du verlassen von der Reha und dann gehst du heim.
Vorbereitet für das normale Leben?
Ja.
Ist das möglich? Oder wie fühlt sich denn das normale Leben nachher an?
Sehr dunkel. Es hat sich sehr dunkel angefühlt. Die ersten Monate bin ich mega traurig gewesen. Ich habe mir so vorgestellt, heimgehen, wieder mein normales Leben haben. Wie halt ein Kind ahnungslos oder so. Man freut sich mega wieder heim, in die Schule und alles. Dann bist du heim und es gehen dir tausende Sachen durch den Kopf. Und ich glaube, der Heilungsprozess, psychische, seelische Schmerz, verarbeitest du erst, wenn du dann allein daheim bist und realisierst, was gerade alles passiert ist. Ja, das sind so die. Einerseits bin ich mega happy gewesen, daheim sein, bei meinem Kinderzimmer, bei meinen Eltern. Aber dann ist gerade ja noch Training dazu gekommen. Das war auch noch so etwas dann gewesen, was mich dann nochmal aus der Realität gezogen hat. Und ja, es war einfach zu viel gewesen. Zu viel auf einmal.
Hat dich das geprägt? Was ist denn passiert? Was ist, wenn du sagst, zu viel, wie ja, bist du mit dem umgegangen?
Ich bin fast, ich weiss nicht, ich kann eigentlich nur noch verschwinden. Ich kann gar nicht mehr leben, ehrlich gesagt. Bis zu dem Punkt, wo man daheim gelebt hat, bei meinem Papi. Ich bin halt mega Papi-Mädchen. Also, ich habe einen mega guten Kontakt mit meinem Papi und es ist so, als wäre es nie getrennt, weil ich kann jeden Tag, tue ich mit ihm telefonieren, schreiben. Und dann plötzlich nicht mehr beim Papi sein, war mega schwierig für mich gewesen. Und dann sind wir noch eben auf Zürich gezogen und ich war ein Dorfkind gewesen, und plötzlich bin ich in der Stadt. Ganz andere Kinder, ganz andere Kommunikation. Ja, ich bin gar nicht gewöhnt gewesen. Ich war so das schüche Mädchen gewesen, wo mega anständig ist. Und plötzlich bin ich dort, ja, es war ein bisschen speziell gewesen.
Ist das raueres Umgehen miteinander, ja, 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 in der Stadt?
Ja, definitiv, definitiv. Mhm. Es ist ganz anders gewesen. Ich war ein bisschen schockiert gewesen. Die Kinder haben Wörter benutzt, wo ich mir denke, was heisst das? Und die haben mich dann dafür ausgelacht, dass ich nicht gewusst habe, was das bedeutet, weil ich halt einfach nicht so erzogen worden bin. Und ja, und dann das ganze Mobbing. Und dann ist es wirklich zu dem Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, ich war im Bett gewesen und habe in meinem Tagebuch geschrieben, was mir auch mega geholfen hat. Und dann habe ich gefunden, ich schreibe jetzt einen Abschiedsbrief. Und das war so der Moment gewesen. Ich bin am Brüllen gewesen und bin am Schreiben gewesen und Tränen in meinem Heft. Man hat fast nicht können lesen, was ich am Schreiben bin. Dann habe ich einen Abschiedsbrief für meine Mami und für meinen Bruder und so geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich das nicht mehr allein handeln kann. Also ich hatte zwar immer psychologische Unterstützung gehabt, aber ich habe mich halt nicht so geöffnet gehabt, wie ich jetzt will oder ja, wie sie mir hätte helfen können. Wegen Mobbing habe ich ihnen nie erzählt. Wegen einem Freund von meiner Mom damals, der mega schrecklich war, habe ich auch nie erzählt. Und dann an dem Punkt habe ich gesagt, okay, jetzt, nächste Sitzung, erzähle ich alles. Und ich ihr erzählt, sie hat mich noch gefragt, wie schaffst du das alles? Als so junges Mädchen, wie schaffst du das alles für dich behalten? Und ab dem Tag ist dann wirklich alles besser geworden. Und darum lege ich allen wirklich ans Herz, holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht, weil das ist so viel wert. Und heute wäre ich nicht da, wenn ich die Hilfe nicht genommen hätte und mich geöffnet hätte. Und ja, und ab dort ist es dann eigentlich wirklich viel, viel, viel besser geworden. Alles hat sich in die richtig entwickelt, ja.
Du sagst, du hast während dieser Zeit in der Behandlung einem Kiespiel immer psychologische Betreuung gehabt. Das heisst schon auch, dass man die Menschen, die dort sind, nicht nur einfach medizinisch betreut, sondern auch psychologisch.
Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an war gerade ein Psychologe dabei gewesen.
Was war dort der grösste Schmerz gewesen?
Der seelische Schmerz, oder?
Ja.
Ja, es ist der seelische Schmerz. Ich erwähne das immer wieder, aber ich glaube, so das Ungewissheit, also die Ungewissheit, wie es weitergeht. Es sind so viele Baustellen offen und du weißt gar nicht, wo fange ich an? Was mache ich jetzt? Das ist so, wo stehe ich in 10 Jahren? Für mich ist das dazumal das Schwierigste gewesen, zu wissen, würde ich in 10 Jahren jemand sein, der nur im Bett sich verkrücht und nicht am Leben teilnimmt. Würde ich überhaupt einen Job finden? Bin ich genug wert? Ich habe mich so nutzlos gefühlt, so wertlos, dass ich einfach so immer die Ungewissheit hatte, dass ich hätte niemals gedacht, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Nie, nie, niemals. Und umso stolzer macht es mich das aber, dass ich weiss, wie ich damals gewesen bin und wie ich heute bin. Ich bin damals so eine Schüche gewesen. Ich habe mich sogar geschämt, jemandem Hallo zu sagen. Ich bin so schüch gewesen. Und heute bin ich so offen. Und ja, es macht mich mega happy. Ja.
Du bist von den Schulkameradinnen und Kameraden gecancelt worden, gemobbt worden, vor allem wegen deinem Aussehen.
Ja, ich sage es einmal so, am Anfang war es nicht mal wegen dem Aussehen gewesen. Es ist wegen meinem Sein, also wegen meiner Persönlichkeit gewesen. Ich war schüchig gewesen. Und sie haben das wirklich ausgenutzt, dass ich halt mich nicht wehre. Und wo sie gemerkt haben, ich halte mich wie nicht, also es trifft mich wie nicht. Also es hat mich schon getroffen, aber ich habe es wie nicht gezeigt. Ich habe einfach so ignoriert und gefunden, hey, sie sind einfach nicht erzogen, ganz ehrlich. Und wenn sie gemerkt haben, dass mich das nicht trifft, haben sie angefangen mit meinem Aussehen zu spielen. Und sie haben dann aber gemerkt, dass mich das richtig trifft. Und umso weiter haben sie machen, weil sie gewusst haben, ah, jetzt habe ich den Wundpunkt gefunden. Mhm. Und das war eigentlich so gewesen.
Und das war in dieser Zeit gewesen, gleichzeitig, wo sich eben deine Eltern getrennt haben, deine Mutter einen anderen Mann gehabt, der anscheinend...
Ja. Katastrophe war, ja. Ja.
Also... Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, er war einfach so ein Fitness-Coach-mässig und ich war halt damals ein bisschen fester gewesen, wegen der ganzen Narkose und so. Das ist ja logisch, man geht ein bisschen auf und ich war sowieso schon unzufrieden mit mir gewesen und dann sind wir zum Beispiel einkaufen und ich wollte Chips nehmen. Und dann sagt er mir, hast du einen Spiegel? Du siehst nicht, wie dick du bist. Du musst mal abnehmen und statt Chips essen. So ist er mit mir umgegangen. Und das zeigt einfach, also aus dem Grund habe ich dann auch mein Selbstwertgefühl noch viel schlimmer gehabt, weil ich so einen Menschen in meinem Leben hatte. Und meine Mama war so verliebt, dass sie das im Moment gar nicht so gecheckt hat, dass so Sachen gar nicht gehen. Und ja, es war ein mega langer, schlimmer Prozess gewesen, aber Gott sei Dank hat sie sich dann getrennt von ihm irgendwann. Ist lang gegangen, aber sie hat sich getrennt und sie hat dann auch im Nachhinein mega Schuldgefühl gehabt, dass sie so lange mit so einem Piep zusammen gewesen ist. Und ja, es ist, das ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, aber so kann man sich vorstellen, der Mensch.
Also all das in der Kombination, also du bist Teenie in einer Zeit, die eh vulnerabel ist und hast so eine verrückte Geschichte erlebt und bist das noch am Verarbeiten und gleichzeitig immer die Operationen alle Jahre noch, die noch stattgefunden haben. Und dann kommen einfach die suizidalen Gedanken, die du aufschreibst und durchs Aufschreiben merkst, was eigentlich gerade Sache ist.
Ja, genau so.
Aha. Ab dann, wo du dich geöffnet hast und das alles hast können jemandem anvertrauen, ist es besser geworden.
Ja.
Wie findet man in dem Moment, wo man jedes Jahr konfrontiert ist mit neuen Operationen, wo sich auch dein Gesicht immer wieder verändert hat, so die Kraft denn und auch so der Eigenwille?
Ich glaube für mich, ich bin halt sehr religiös aufgewachsen und ich glaube, ich kann nicht anderes sagen, als dass ich mich mega an Gott vertraue. Also ich habe gesagt, ich vertraue Gott, was er macht, ist das Richtige. Und das war so meine grösste Hoffnung in dem Ganzen gewesen, muss ich sagen.
Mhm.
Und ja, meine Psychologin hat mich immer gefragt, von wo hast du die Kraft? Und ich kann es heute auch nicht erklären, von wo ich so viel Kraft und Durchhaltevermögen hatte. Außer dass ich weiss, dass ich eine gute Familie um mich hatte, die mich ja, unterstützt hat. Und ich habe genau gewusst, dass Gott an meiner Seite ist. Und das hat mich immer mega unterstützt.
Hast du denn den Fortschritt gesehen innerhalb von diesen verschiedenen Operationen? Was ist genau passiert all Jahre? Also wie hat sich das weiterentwickelt in dem Fall?
Ja, also es ist jedes Jahr, wie gesagt, habe ich dann anders ausgesehen, relativ anders. Und darum, ich habe mich gar nicht fixen auf ein. Das ist eben das, wenn du dich selbst akzeptieren willst, hast du dann ja ein Selbstbild von dir. Und das ist mega schwierig gewesen, weil du dich halt immer wieder verändert hast. Sobald ich mich so akzeptiert habe, ist nächstes Jahr schon wieder anders gewesen. Das hat dann eine neue Baustelle im Gesicht. Oder in den Händen oder in den Füßen, was auch immer. Und darum ist es für mich mega schwierig gewesen, mich so zu akzeptieren, bis zu dem Moment, wo ich eigentlich die letzte Operation hatte und gewusst habe, okay, jetzt werde ich so aussehen. Und ich muss auch sagen, es ändert sich jedes Jahr mein Gesicht. Also die Narben werden wie bleicher, sie passen sich mehr an der Haut an. Also ich merke schon einen Unterschied vor 3 Jahren zu jetzt. Es ist viel geschmeidiger geworden, weicher. Und ja, und ich bin dankbar, dass sich mein Aussehen an meine Seele anpasst und dass meine Zufriedenheit das auch so rausstrahlt. Und das merke ich extrem, ja.
Aber nach der letzten Operation hast du wie können auch den seelischen Heilungsprozess richtig angehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil ich einfach wie nicht mehr das andere kann mit jetzt nochmal Operation, jetzt nochmal Narkose, nochmal Heilungsprozess, vielleicht geht etwas schief. Es ist einfach so, ich habe nur noch Zeit gehabt für mich und für mein Wohlbefinden, meine Seele, nochmal meine Traumas verarbeiten, nochmal mein Leben reflektieren, was hat mir geholfen, was ist schlimm gewesen, was triggert mich heute noch. Ich muss schon sagen, heute eben bin ich 25 und von 20 bis 25 habe ich eine riesige Entwicklung gemacht. Auch in dem, dass ich mein Buch veröffentlicht habe und geschrieben habe, ist auch so nochmal ein Trigger, so viel Triggerpunkt gekommen, wo ich gefunden habe, das wird mich noch ein bisschen belasten. Und ja, einfach nochmal alles reflektieren und immer wieder darüber reden. Ich finde, das hilft auch extrem, über die ganze Situation nochmal reden. Das tut dich es lässt wie Luft raus. So, okay, ich habe es irgendwie verarbeitet.
Magst du dich erinnern an den ersten Moment, wo dir das Baby bewusst worden ist, dass das...
Es hat wie nicht einen Moment gegeben. Es ist mega schwierig, das so in die Worte zu fassen. Es ist eben nicht wie ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt, das ist der Moment. Es gibt eben verschiedene Erfolgsmomente. Zum Beispiel eins ist, kann ich erzählen, und das ist so der, der mich am meisten geprägt hat, ist zum Beispiel, ich habe mich immer geschämt, im Sommer rauszugehen, mit kurzen Kleidern und so, weil ich halt meine Narben wollte verdecken bei den Oberschenkeln und bei den Füßen. Und habe immer Jeans und Sportschuhe an, nie Sandalen. Und eines Tages war es so heiß gewesen, ich hatte mega, mega heiß gehabt. Und dann habe ich gefunden, hey, warum tue ich mir das an? Ich lebe einmal, wieso tue ich mir das an? Der Mitleid. Und das Schlimmste, was passieren kann, sind die Blicke, die kommen. Okay, nicht schlimm. Und am nächsten Tag habe ich wirklich dann Sandalen angehabt und kurze Hosen oder Shorts, keine Ahnung. Bin so rausgelaufen. Es ist wirklich mega schlimm gewesen für mich, weil ich habe von überall Blick gemerkt. Alle haben meine Beine und Füße angeschaut und ich so, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Aber ich habe gefunden, hey, die Blicke bringen mich ja nicht um. Warum tue ich mir das an? Jeden Sommer also nicht in die Body und nicht... Und ja, ab dem Moment habe ich dann wirklich gedacht, hey, ab jetzt mache ich mein Ding und egal, was andere denken, was sie, ob sie schauen oder nicht schauen, ich lebe mein Leben, weil ich habe nur ein Leben und den muss ich in voller Zeit geniessen. Und das war so der Moment.
Und seither schauen dich die Leute...
Jeden Sommer ist das Gleiche, sie schauen. Sie schauen. Und jeden Sommer, muss ich sagen, ist wieder eine Überwindung. Obwohl ich so selbstbewusst bin, ist jeden Sommer, wenn ich Sandalen und Shorts oder ein Röckchen anziehe, ist eine riesige Überwindung für mich. Weil im Winter bist du so geschützt, du hast Jeans an. Und im Sommer bist du nochmal so, wir sind ja Gewohnheitstiere. Und es ist wieder aus der Komfortzone rausgehen. Aber ich mache es jedes Jahr, weil ich einfach denke, hey, es ist ein Leben und ja, es kostet mir jedes Jahr wirklich eine Überwindung und die ersten, ich sage mal so, die ersten Wochen, wenn die Blicke kommen, spüre ich die auch richtig, aber nachher, nach einer Woche ist es dann wieder gut, dann spüre ich die nicht mehr so.
Wie gehst du mit diesen Blicken um?
Früher hat mir meine Psychologin mir einen Trick gezeigt und sie hat gesagt, wenn jemand dich lange anschaut, schau die Person an und lächle. Und das habe ich mega oft gemacht, mache heute auch noch am X, wenn jemand mich wirklich lange anstarrt und ich so lächle und dann wird es dieser Person, weil die Menschen, dann ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, dass sie so schauen. Und ja, das ist das, was ich eigentlich heute noch mache. So, ich schaue die an und so lächle und dann merke ich, oh, okay, dann schauen sie weg. Und wenn sie nicht wegschauen, dann schaue ich so lange den Menschen an, bis er wegschaut. Und wenn er nicht wegschaut, dann schaue ich auch nicht weg und ist okay. Aber das ist mega selten, dass das passiert. Also ich habe vielleicht 4-5 Mal gesehen, dass wir straight so 5 Minuten uns angeschaut haben, vor allem, wo ich ÖV gefahren bin. Jetzt fahre ich Auto, jetzt ist es nicht mehr so mega... Ja.
Gibt es auch Leute, die Fragen haben?
Ja, das ist mega oft schon passiert, dass Leute auf mich zukommen und mich fragen, hey, darf ich fragen, was passiert ist? Dann gebe ich Antwort. Ich finde das mega cool, weil eben, wenn es dich Wunder nimmt, dann frag. Und mehr als ein Nein kannst du ja nicht bekommen. Darum, vor allem Kinder fragen viel. Und dann vor den Eltern, merke ich, so sind mega, hey, pst. Und dann sage ich, nein, ist alles gut. Ich habe eine Hausexplosion überlebt. Oder was auch immer ich dann sage. Und dann sind Kinder so, ah, ich finde, ja, die Kinder sind ja immer die ehrlichsten oder ältere Menschen auch. Wo ich arbeite, im Altersheim, gibt es Menschen, die gerade die erste Frage, was hast du im Gesicht? Und dann sage ich, ja, das und das. Aber eben, ist okay.
Und dann ist es wie angesprochen und dann wird es auch einfacher.
Voll, ja.
Gibt es auch Momente, wo du selbst das Bedürfnis hast, das proaktiv anzusprechen?
Eher selten. Also es gibt schon, eben, wenn jemand mega lang geschaut hat, es hat auch schon Momente gegeben, wirklich, wo ich gesagt habe, hey, kann ich irgendwie Auskunft geben? Und dann hat der Mensch gesagt, ja, sorry, ich habe mich einfach Wunder genommen. Und dann habe ich es erzählt. Aber es ist eher selten, dass das so vorkommt.
Aber es ist noch interessant, dass du sagst, du schätzt es, wenn Leute proaktiv auf dich zukommen und nachfragen. Mhm. Ich persönlich merke bei mir selber, ich hätte eine wahnsinnige grosse Hemmung.
Mhm.
Einfach jemanden anzusprechen und zu fragen.
Das ist auch das, was ich immer sage, es ist mega individuell. Ich kann nicht für alle Brandverletzte reden. Ich rede für mich, meine eigene Erfahrung. Es gibt auch Menschen, die sicher sagen, hey, nein, ich will nicht angesprochen werden, das ist auch okay. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung immer reden.
Mhm.
Und ja.
Und die andere Frage ist, warum muss es denn immer ein Thema sein?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja. Würdest du dir wünschen, in einer Welt zu leben, wo das gar keine Rolle spielt?
Ja, es wäre schön. Es wäre mega schön. Aber ich weiss, dass es ja, wir sind Menschen, wir sind neugierig, wir sind, also gell, ich habe auch Situationen schon gehabt, ich persönlich, wo ich einen Menschen gesehen habe und also mich wirklich Wunder genommen, was der Mensch erlebt hat, also rein, weil ich mich interessiere für so Themen, oder, aber gefunden, hey, nein, ich frage es nicht, weil vielleicht will der Mensch das nicht, oder, das ist völlig etwas Normales und wir, ja, es ist, genau, es ist einfach jeder Mensch anders.
Ja, das finde ich eine wichtige und schöne Erkenntnis und gleichzeitig eben,
ja.
Du hast gesagt, wir sind alle gewundrig. Und dann frage ich mich manchmal, warum sind wir denn so gewundrig?
Ja, frage ich mich einfach. Das ist auch wirklich eine Frage, die ich mich frage. Warum?
Warum eigentlich? Ist es gerade da, hat man da irgendwie...
Was bringt so uns das sein, gell?
Mhm. Aber wir sind immer schon gewundrig gewesen. Ich glaube, durch das sind ja auch Medien entstanden.
Mhm. Aber es kann auch sein, dass wir einfach vielleicht aus diesen Erfahrungen auch etwas lernen wollen, oder... Weißt, ich sehe es auch so, dass ich neugierig bin, weil ich etwas lernen will. Oder die Empathie spüren, dass vielleicht finde ich etwas in dieser Geschichte, wo sich mit mir identifiziert. Mhm. Und also den Gedanken habe ich schon mal gehabt, dass es einfach für unsere Weiterentwicklung auch dient, so der Austausch mit anderen Menschen über so Situationen oder ja, Schicksalsschläge oder was auch immer.
Mhm. Ich glaube, das macht unsere Welt ein bisschen toleranter, verständnisvoller, wenn man voneinander eben etwas lernt und Geschichten erfahren. Das ist auch das, was du sagst, das ist deine Botschaft. Du möchtest jetzt auch eine Stimme sein für Menschen, die solche Verbrennungen erlebt haben. Wie geht es denn heute? Gibt es noch Schmerzen?
Schmerzen nicht mehr, nein. Also das Einzige, was ich noch habe, ist meine Hände, die halt, ja, am Abend, wenn ich sie viel gebraucht habe, dann merke ich schon, brauche ich so eine kleine Massage von mir. Aber sonst, mir geht es gut. Ich kann wirklich nicht mich beklagen. Ich kann arbeiten, ich kann leben, ich liebe Leben und mache das Beste aus meinem Leben, was ich machen kann.
Das ist mega schön, wenn du das so kannst sagen und gleichzeitig frage ich gleich, also weißt, gibt's Sachen, wo wo wärst du heute, wenn das nie passiert wäre?
Ich habe eigentlich nur gewonnen, weil ich wäre nie, also ich denke, ich kann es ja nicht sagen, weil ich bin ja jetzt im Jetzt und nicht ohne Narbe, oder, aber ich kann sagen, durch dieses Erlebnis habe ich erstens einen anderen Wert zum Leben gefunden. Allgemein, mein Charakter hat sich durch den Schicksalsschlag komplett geformt und ich kann wirklich sagen, ich bin stolz, dass ich 25 bin und schon so viel Lebenserkenntnis habe. Und mich so früh mit gewissen Themen befasst haben, wie du sagst, wo vielleicht Menschen erst mit 30 oder 35 sich damit befassen, oder? Und umso wertvoller ist es für mich, dass ich ja wirklich lebe. Also, so hart es klingt, wenn ich mal stirbe, ich kann wirklich sagen, ich habe so ein erfülltes 25 Jahre. Also, klar, es sind die Hälfte von meinem Leben war mega schlimm gewesen. Aber die Jahre, die ich jetzt gelebt habe, sind so wundervoll gewesen und ich habe so schöne Erlebnisse in meinem Kopf, wo ich einfach sage, ich bin erfüllt. Und das macht es lebenswert, dass ich einfach im Jetzt lebe und trotz, dass es, also eben, das Leben ist nicht perfekt. Es gibt Momente, wo ich selber brüle, das Gefühl habe, das Leben ist pip pip. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, immer wieder aufzuschwimmen und wieder nach Luft holen und wieder meine Ruhe finden. Und das Leben ist einfach so, es ist eine Welle, du musst auf sie reiten. Mal gehst du vielleicht runter und kommst wieder rauf, rittest weiter. Ich mache das Beste aus dem Ganzen.
Mm, das Leben ist nicht perfekt, das finde ich mega etwas Wichtiges. Nein,
für niemanden, es ist einfach so.
Und wir haben alle unsere Zeiten und alle unsere Momente, wo es einfach auch nicht gut geht. Und das ist auch okay.
Das ist völlig okay. Und wichtig auch für unsere Weiterentwicklung. Ohne schlechte Tage könnten wir gar nicht wertschätzen, wenn gute da sind. Das ist so.
Du wirkst sehr erfüllt in dem, was du machst tagtäglich. Du hilfst Menschen. Du hilfst tagtäglich Menschen, ihr Leben zu führen, im Moment in einer Altersresidenz. Du studierst gerade diplomierte Pflegefachfrau. Mhm. Was war der Grund für dich, zu sagen, der Weg, das ist der richtige?
Es hat sicher mit meinem Schicksal zu tun. Bin ich gepflegt worden und ich hatte mega tolle Pflegerinnen gehabt. Es hat ein, zwei, die mir nicht so gefallen haben. Das ist auch normal. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich eine Pflegerin bin, will ich zu denen gehören, wo man sich freut am nächsten Tag, dass sie wieder da sind. Und ja, es hat wirklich so die 3-4 gehabt, die ich geliebt habe und gesagt habe, hoffentlich wird Simone wieder meine Pflegerin, meine zuständige Pflegerin. Und das war immer so mein Motto, ich will auch zu denen gehören. Und ich kann wirklich sagen, ich hoffe es, ich bin wirklich zu denen jetzt. Die Bewohner fragen mich, wann kommen sie wieder? Wenn ich in die Ferien gehe, sagen sie, nein, müssen sie wirklich in die Ferien? Und das erfüllt mich zu tiefst. Ich habe es mega gut mit den Angehörigen, ich habe es mega gut mit den Bewohnern. Und ich liebe sie wirklich. Also ich liebe meinen Job, ich liebe es, mit den Menschen zusammenarbeiten. Und es erfüllt mich zu 1000%. Auch wenn es ein mega harter Job ist.
Ich wollte sagen, oder? Es ist ein Beruf, wo in den letzten Jahren nicht nur beliebt war. Und wir haben ganz viele Schlagzeilen darüber gelesen, zu Recht. Und so schön jetzt dich da so zu hören, das ist ein Job, und Berufung, die einem 1000%.
Ja.
Was erfüllt dich?
Das ist eine gute Frage, weil ich finde, in diesem Job musst du wirklich mit Herz arbeiten. Du kannst nicht in diesem Job einfach fürs Geld arbeiten, weil das spürst du gerade als Bewohner und auch als Patient. Ich als Eigenerfahrung kann das sagen. Und ich glaube, du musst einfach wirklich dafür brennen, dass du weißt, dass du etwas Gutes tust, dass du jeden Tag diesen Menschen, die es nicht einfach haben, ein Lächeln zaubern kannst, trotz der Umstände. Ich meine, in dem Alter, in dem höheren Alter von 80, 90, sogar 100, verlierst vielleicht auch deinen Lebenssinn, weil du bist jung, jetzt hast deine Ziele und du bist dann einfach dort in diesem Altersheim und denkst dir, was mache ich da überhaupt? Und dann kommt eine Pflegerin und bringt dich zum Lachen und umarmt dich und gibt dir Liebe und sagt, hey, ich bin so froh, dass sie da sind. Und einfach so das empathische Wahre geben, das ist so viel wert für die Menschen, dass sie einfach noch eine kleine Freude am Tag haben. Und das ist das, was mich erfüllt, dass ich weiss, dass ich mit meiner Art und mit meiner empathischen Art, dass ich ihnen jeden Tag ein Lächeln kann zaubern kann, auch in den schwierigen Tagen. Ich meine, ich bin auch schon 1000 Mal arbeiten und ich hätte den ganzen Tag brüllen, weil es mir privat irgendwie nicht gut geht. Aber sobald ich dort bin, funktioniere ich einfach. Und dann bin ich in meinem Job und dann bin ich zu 1000% dort. Und das ist etwas mega Schönes für mich.
Glaube ich. Und dann geht es sicher auch anders am Abend, als wenn du am Morgen dort reingelaufen bist, oder?
Ja, genau. Ja. Es erfüllt mich, ja. Mhm.
Du bist 25 im Fall da. Wie möchtest du mal sein, wenn du alt bist?
Also ich hoffe, ich habe Pflegerinnen wie ich. Das kann ich hoffen, weil dann wird mein Leben auch mit 90 noch lebenswert sein. Aber nein, ich hoffe, dass ich weiterhin gesund bleibe und dass ich weiterhin vielen Menschen helfen kann. Das ist mein Ziel Nummer 1, dass ich mit meiner Stimme Menschen mit oder ohne Narben helfen kann. Ich erwähne das immer wieder, es sind ja nicht nur die optischen, die Verbrennungsnarben, es sind auch seelische Narben. Es gibt Menschen, die haben so vieles erlebt. Und dass ich allen denen eine Stimme geben kann, nicht nur denen, die ja, äußerlich eine Veränderung haben. Mhm. Ich würde für alle da da sein und helfen, wo ich kann. Sei es mit der Nachricht, sei es mit einer Umarmung, sei es mit jetzt, sie schauen das Video oder hören mich, meine Stimme und wissen, hey, sie steht für uns und ja, ich gebe ihnen allen eine Stimme und wünsche allen die Kraft, die ich kann. Ja, genau.
Wie schaust du dich heute im Spiegel an?
Ich schaue mich an und bin einfach stolz. Ich bin stolz und dankbar. Wieder das Wort dankbar habe ich wahrscheinlich heute schon sehr oft verwendet, aber es ist wirklich das, was ich, was ich kann sagen kann, dass ich dankbar und stolz auf das alles bin, was ich bis heute erreicht habe, was ich noch erreichen werde. Und
Und wir sind in der Schlusskurve natürlich. Und doch würde es mich noch wundern, du hast jetzt gerade verglichen, es sind ja immer seelische Narben dabei. Mhm. Man muss solche ganz verrückte Schicksalsschläge extrem fest verarbeiten, um können sagen, ich habe etwas können lernen daraus und das geht mir jetzt besser. Mhm. Wenn man so stark verbrannt worden ist, wie du das bist, dann bist ja du jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, auch mit dem konfrontiert. Das ist ja nicht etwas, wo du wie kannst wegdenken, sondern es ist immer da. Mhm. Ist es immer da oder siehst du es nicht mehr?
Ich sehe es nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Also ich schaue mich in den Spiegel an. Klar, ich sehe meine Narbe, aber für mich ist das, es bin ich. Es ist so, wie wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust und du siehst dein Gesicht, du verblendest das irgendwie auch. Ich bin nicht jemand, der jetzt am Morgen aufsteht und sagt, boah, ich habe so viel Scheiß erlebt, ich arme. Also wirklich nicht, ich verblende das. Mir ist das schon im Kopf, was ich erlebt habe. Aber ich will das als etwas Positives dastehen lassen und nicht als, ich bin so eine also ich will mich nicht bemitleiden, ich will eher eben etwas Positives daraus ziehen. Und klar, amigs sind meine Narben irgendwie, also sind besser ersichtlich, mal weniger, je nach wie ich geschlafen habe und so merkt man das schon einen Unterschied. Aber ich sehe die gar nicht mehr. Wirklich, ich verblende die einfach. Ich sehe nur den Menschen in mir, wie ich bin, mein Charakter. Und meine Augen strahlen das aus, was ich fühle. Und das ist das, was mich ausmacht, glaube ich. So.
Ja. Ich hatte ganz am Anfang davon gehabt, über das Gefühl Trauer, das eben dann vielleicht zum Leid wird. Und du hast gerade gesagt, ich möchte eben nicht leiden. Das ist ganz ein bewusster Entscheid. Mhm. Hast du das Gefühl, es ist immer ein bewusster Entscheid?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich kann jetzt wieder nur von mir reden. Ich entscheide mich bewusst, um manchmal traurig zu sein. Weil ich es wichtig für mich finde. Jetzt zum Beispiel, meine Grossmama ist gestorben vor wenigen Tagen. Und ich bin dann auf Portugal und es war eine mega schwierige Zeit gewesen, weil es sind alle am Brüllen dort gewesen und ich habe mir dort bewusst entschieden, stark zu sein für die Menschen, die mich brauchen. Obwohl es für mich mega, mega tragisch ist, dass sie gestorben ist, aber sie ist auch schon 91 und hat dürfen 91 Jahre leben. Und dann, sobald ich dann allein gewesen bin, habe ich voll brüllt und habe mich bewusst entschieden, jetzt bin ich traurig und jetzt darf ich traurig sein, muss nicht die Starke sein. Und darum, für mich, ich kann nicht für alle reden, ich rede für mich, ich kann bewusst entscheiden, hey, ich bin jetzt stark oder ich bin jetzt traurig. Und ich finde beides mega wichtig.
Und das ist wahrscheinlich auch der Moment, wo du wieder Kraft tankst. Weil ich habe jetzt gefragt, oder jemand, der sagt, ich bin vor allem auch für andere Menschen da, jemand, der einen Beruf macht, den du machst. Und auch, obwohl du die Erfüllung so extrem siehst, du bist... Ich höre sehr viel von dir, dass du gerne für andere Menschen da bist und frage mich, wo bist du in dem Ganzen, in dem Kosmos? Mhm. Wo tankst du dich auf? Wo gibt es Momente, wo du ganz persönlich für dich schaust?
In so Momenten, wo ich mir bewusst Zeit nehme und ich gehe mega gerne auch manchmal in die Natur, umarmen einen Baum, auch wenn es dumm tönt, das habe ich von meinem Vater, umarmen einen Baum und tanke so meine Energie. Es gibt übrigens auch Bücher darüber, wo man wirklich bewiesen ist, dass das wirklich das... dass man sich erden tut, oder? Das ist jetzt auch so ein Thema eigentlich, wo also recht gehypt ist wieder. Aber ich habe das schon seit ein paar Jahren von meinem Vater gelernt, von einem Kollegen von ihm, der ein bisschen so ein Hippie war. Und er hat uns das ein bisschen beigebracht, sich das erden. Und meine Energie tue ich auch tanken, indem dass ich einfach bewusst mir Zeit für mich nehme, einen warmen Bad nehme, mir eben Massagen gehen. Und das sind meine Momente, Me-Time, wo ich einfach mich wieder tanken tue. Und ich merke auch mega schnell, wenn ich zu viel gebe, dass ich dann auch wirklich einen Moment, einen Rückzugmoment brauche, wo ich dann nicht einmal mit meinem Freund mag reden, sondern einfach wirklich allein will sein und einfach für mich. Und er akzeptiert das auch und versteht das auch, hey, ich lasse jetzt. Und das ist für mich so mein Auftanken. Oder auch in der Ferien am Meer einfach nichts machen und einfach Sonne geniessen. Sobald ein bisschen Funken Sonne ist, ist das Erste, was ich mache, ist am Fenster stehen oder auf der Terrasse und die Sonne geniessen. 5 Minuten lang einfach Ruhe und einfach die Sonne geniessen und spüren. Das sind für mich so die Momente, wo ich mich auftanke. Ja.
Mafalda, wem und was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Ja, jetzt sicher, dass ich... Es ist jetzt mega viel los gewesen, die letzten Tage, sage ich jetzt einmal. Gerade Neujahr war so ein riesiger Schicksalsschlag gewesen, hat mich mega mitgenommen und jetzt merke ich so, ich habe mega viele Interviews gegeben, jetzt brauche ich auch wieder Me-Time und werde sicher die nächsten Tage mich bewusst ein bisschen Zeit auch für mich nehmen, trotz dass so viel läuft und Social Media, dass ich trotzdem im Hintergrund an mich denke und dass ich mich auflade. Und darum, die nächsten Tage werde ich wirklich einfach mal nichts oder nicht viel machen. Und ja, sicher weiter an meinem Buch arbeiten, weil das gibt mir auch mega viel Energie. Und ja, ich bin immer da auf Social Media erreichbar und probiere auch den Menschen, die mir schon geschrieben haben, zurückzuschreiben und irgendwie können helfen. Immer weil das gibt mir auch Energie. Auch wenn es nimmt, gibt es mir auch wieder.
Ja, glaube ich. Wie viele unbeantwortete Mails hast du noch im Posteingang?
Puh, ich habe sicher so 30, habe ich sicher, aber nicht nur von Medien allgemein. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, zum Beispiel von gestern, eben nach Interviews schreiben mir die Leute über Mail, hey, mega cool. Und DMs, Instagram und TikTok, wollte ich gar nicht reden, weil das sind über Hunderte. Und ja, ich habe mir vorgenommen, einfach sicher mal eine Stunde am Tag die durchlesen und zurückantworten, aber ich mache mir da auch keinen Druck, weil das ist auch nicht gesund für mich. Aber Step by Step kann ich das verarbeiten.
Mafalda da Silva, danke vielmals für das inspirierende Gespräch.
Danke auch vielmals.
Schön habt ihr mitgehört. Schön sind ihr dranbleiben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch. Wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Widmer ein, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.